Herzlich willkommen zur sechsten Staffel Public Interest Podcast. Hier unterhalten wir uns mit verschiedenen Gästen rund ums Thema Technik im Gemeinwohlinteresse. Und in dieser Staffel geht es um ein Thema, über das sonst sehr selten geredet wird. Es geht ums Geld. Wir sind der Prototype Fund und wir fördern seit 8 Jahren SoftwareentwicklerInnen und kleine Teams auf ihren Weg zum Softwareprototypen und das vornehmlich auch mit Geld. Und als lernendes Projekt haben wir in den letzten Jahren ganz schön viele Erfahrungen gemacht. Und in dieser Folge wollten wir mal ein bisschen darüber reflektieren, was für einen Einfluss eigentlich Geld auf Softwareentwicklung hat, was das eigentlich gebracht hat in den letzten 8 Jahren Prototype Fund, wieso es überhaupt den Prototype Fund gibt, was machen wir, ist das sinnvoll und braucht es uns noch? Und dazu begrüße ich ganz herzlich meine beiden Kolleginnen, Sophia und Patricia.
Hallo.
Hallo.
Genau, und wir wollen heute so ein bisschen die großen Metafragen klären. Warum braucht es irgendwie Open-Source-Software-Förderung und warum braucht es Geld für Software? Und dann natürlich auch so ein bisschen Werbung machen, was macht den Prototype Fund so besonders? Dazu kommen wir aber später. Vielleicht fangen wir einfach mit den Basics an. Man könnte ja denken, Code schreiben kostet nichts. Man kann es eigentlich auf Stift und Papier machen, vielleicht ein Laptop, aber im Prinzip ist es doch ganz einfach. Warum braucht Softwareentwicklung überhaupt Geld? Was meint ihr?
Was du gerade gesagt hast, es wird nicht drüber gesprochen, also ich glaube, das ist auch nochmal spezifisch mehr so in Open-Source-Communities, die freiberuflich oder in ihrer Freizeit Code schreiben, dass da auch insbesondere nicht so viel über Geld gesprochen wird. Aber es ist eben doch noch ein bisschen mehr als Code schreiben. Also erstmal braucht man natürlich dafür Zeit und auch die Fähigkeiten. Man braucht Hardware, je nachdem, wie man Code schreibt, ob man dafür Daten verwendet. Wenn man die verwendet, dann braucht man auch Daten. Die sind auch nicht immer so einfach zu bekommen und können auch Geld kosten, Lizenz kosten. Und manchmal braucht es auch noch zusätzliche Expertise, also Expertise darin, rechtliche Fragen zu klären oder Designs zu erstellen, die man vielleicht nicht selbst machen kann. User-Tests zu bezahlen ist auch eine schöne Sache, aber also es ist sicherlich einfacher, User zu finden, die auch Zeit haben zu testen, wenn man da ein bisschen Entgelt für geben kann. Also es gibt ganz viele Sachen, die Geld kosten können, wenn man Software entwickelt.
Ja, und auch darüber hinaus, also genau, Sophia, du hast es ja auch gerade schon gesagt, es ist natürlich einfach Zeit und wir kennen es ja, dass verschiedene Formen von Arbeit unterschiedlich bewertet werden, wenn man jetzt irgendwie auf Lohnarbeit oder Care-Arbeit schaut beispielsweise, aber natürlich Code zu schreiben und Software zu entwickeln ist ja auch einfach, das ist dann Arbeitszeit und natürlich sollte das entlohnt werden, bloß wenn man dann irgendwie natürlich sagt, ja, aber die Leute machen das in ihrer Freizeit und die machen das ehrenamtlich, dann ist ja auch wieder die große Frage, wer sich überhaupt leisten kann, in seiner Freizeit und ehrenamtlich Code zu entwickeln. Und das können halt in der Regel die Leute, die dann irgendwie Geld haben und irgendwie sich zum Beispiel eine Teilzeitstelle leisten können oder die nicht in 2 Jobs arbeiten müssen oder Angehörige pflegen oder Kinder etc. etc. Also wenn man sagt, man steckt da kein Geld rein, dann verringert das ganz schön die Anzahl der Menschen, die Code entwickeln können.
Das stimmt, da habt ihr völlig recht mit euren Argumenten. Okay, also man braucht Geld für Coding, soweit bin ich jetzt. Aber klassisch, wenn ich Geld brauche, muss ich zur Bank gehen, oder? Ist das nicht der normale Weg? Man geht zur Sparkasse und sagt, ich habe ein total tolles Projekt, bitte gebt mir Geld und dann habe ich Zeit, das zu entwickeln. Ist das nicht eigentlich der einfache, logischere Weg? Warum Förderung?
Also klar, das kann man machen, wenn man bereit ist, das ganze Geld zurückzuzahlen. Und jetzt speziell im Prototype Fund ist es ja zum Beispiel so, dass wir nicht erwarten, dass die Projekte, wenn sie gestartet sind, profitabel werden, in dem Sinne, dass sie irgendwie wieder Geld einspielen und damit dann eben beispielsweise Kredite zurückbezahlen. Und eben speziell bei Open-Source-Software ist es eben auch so, dass viele Projekte auch nicht kommerziell sind. Also es gibt ja natürlich kommerzielle Open-Source-Projekte. Das ist ja auch so ein bisschen so eine, glaube ich, Common Misconception, dass man mit Open-Source kein Geld verdienen kann. Und es geht ja natürlich, aber man muss es eben nicht. Und ja, wenn man dann sagt, okay, man nimmt einen Kredit auf, um sich das leisten zu können, was zu entwickeln, und dann muss man den Kredit zurückbezahlen und kann aber auch die Software, mit der kein Geld verdienen oder will es gar nicht, dann funktioniert es natürlich nicht. Und in einem Förderprogramm ist es dann halt auch möglich, so ein bisschen zu explorieren, was man eigentlich machen will, und es ist halt nicht so viel Druck dahinter.
Ja, also genau. Ich glaube, ein Kredit macht einfach Sinn, wenn man schon recht nah daran ist mit seinem Produkt, und dann muss man Software eben auch als Produkt sehen, Geld verdienen zu können. Und der Prototype Fund unterstützt ja Projekte, die auch noch viel weiter am Anfang sind, also die sozusagen erstmal überhaupt gucken wollen, funktioniert das, was ich mir überlegt habe in der Theorie, auch in der Praxis, und von da bis zu einer großen Nutzergruppe, die auch gerne dafür Geld bezahlen möchte, ist eben noch ein ganz langer Weg. Und wenn man so lange eben noch braucht, dann schon einen Kredit aufzunehmen, ist eben mit einem sehr hohen Risiko verbunden. Und der Prototype Fund wurde ja auch evaluiert, und da kam auch bei raus, dass 16% nur der Leute, die am Prototype Fund teilnehmen, ihre Projekte mit Eigenmitteln oder eben sowas wie einem Kredit umgesetzt hätten. Also für die meisten kommt das nicht in Frage. Und dann gäbe es natürlich noch die Möglichkeit, Investoren zu suchen. Aber auch da ist es natürlich so, dass die meisten privaten Investoren einen sehr kurzen Zeithorizont betrachten und dann eben sehr schnell irgendwas dafür zurückhaben wollen, was auch mit Projekten, die ganz am Anfang stehen, nur dann möglich ist, wenn man es wirklich drauf anlegt und nicht unbedingt auf nachhaltige, langfristige Entwicklung setzt, auf Privatsphäre, auf Open Source. Also es sind alles Dinge, die private Investoren nicht unbedingt so gut finden.
Ja, das heißt, so ein Förderprogramm wie der Prototype Fund kann halt viel mehr auf Public Interest schauen und quasi gucken, was für ein Gemeinwohl steht dahinter, warum, also das einfach und Software einfach ermöglichen, ohne direkt oder im nächsten Schritt auch zu gucken, ist das profitabel, kann ich damit Geld verdienen? Das hilft ja schon mal. Und trotzdem schauen wir ja schon darauf, dass Software nachhaltig wird und dass wir, also das ist ja schon auch eine der Überlegungen, die wir auch in oder auch in dieser Evaluation nochmal bemerkt worden sind, quasi. Wir schauen ja schon darauf, wie können wir das schaffen, dass der Code nicht nur ein halbes Jahr geschrieben wird und dann in die Welt geblasen wird und dort dann ist, sondern wie kann das daraus dann was Nachhaltiges werden? Jetzt ist die Frage, braucht es dann nicht eigentlich immer Geld? Also ist Geld dann nicht immer die Lösung? Irgendwann muss es ein Produkt werden oder gibt es auch noch andere Wege?
Ja, also ich glaube, man muss nicht unbedingt diesen Punkt Produkt und Geld so zusammen, also es ist nicht immer das Gleiche. Und es ist schon förderlich, wenn es ein bisschen Geld gibt, also wenn es auch nur um so Dinge geht wie Geld oder Sachspenden, die übernommen werden. Es gibt zum Beispiel ein Projekt, das da Emotions-API, die bekommen das Hosting über die Universität Osnabrück, also so kleine Dinge helfen manchmal auch schon, aber es ist zumindest so, dass Geld hilft, und wenn kein Geld da ist, dass eine Community da ist, die genug Ressourcen, also zeitliche Ressourcen auch hat, genug Zeit da rein zu verwenden. Also wenn man dann Zeit als Geld sieht, insofern ja dann auch wieder
wieder Geld, ja. Aber vielleicht auf mehr Schultern verteilt. Also nach dem Motto, genau. Wir brauchen nicht einen Vollzeitentwicklerin, sondern wir können mit 100 Leuten, die jeweils eine Stunde in der Woche daran arbeiten, vielleicht was Ähnliches schaffen, wie wenn da eine Person Vollzeit dran arbeiten würde. Aber auf 100 Personen finden wir halt vielleicht eher, die eine Stunde Zeit übrig haben, als eine Person, die einfach ohne Geld lebt.
Ja, total.
Okay, ja, dann würde ich vielleicht nochmal so ein bisschen überleiten zu den konzeptuellen Hintergründen des Prototype Funds. Vielleicht nochmal ganz am Anfang. Also als es den Prototype fand oder als sich der Prototype Fund ausgedacht wurde, da gab es, also Softwareförderung ist ja nichts, keine Idee des Prototype Funds, das gab es ja schon vorher.
Mhm.
Vielleicht nochmal die Frage, was sind eigentlich, also warum Prototype Fund? Was sind die, was macht uns so anders als andere Softwareförderung?
Ja, also was, glaube ich, so das Interessanteste daran ist sozusagen, ist, dass es ja eben dann öffentliches Förderprogramm ist. Das ist ja, die Gelder kommen ja vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und ich weiß nicht, wie viele von den Menschen, die zuhören, schon mal durch so einen Bewerbungsprozess für öffentliche Fördermittel gegangen sind. Die sind nicht unkomplex, würde ich mal sagen. Und ich glaube, die Hürde, sich auf sowas zu bewerben, ist relativ hoch, weil diese Antragsformulare sehr voluminös sind und auch sehr weit von leichter Sprache entfernt. Und der Prototype Fund selbst, also sozusagen jetzt wir als dieses Team innerhalb der Open Knowledge Foundation, wir sind halt so ein bisschen wie so ein Intermediär zwischen diesem öffentlichen Fördermittelgeber und den Leuten, bei denen es ankommen soll. Es gibt ja zusätzlich auch noch den Projektträger beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die also die ganze administrative Begleitung machen, und dann aber halt wir bei uns im Team, wir sind sozusagen dieses Vehikel, durch das so alles durchgeht. Und was der Prototype Fund eben geschafft hat, ist, da diese Schwelle total herunterzusetzen. Wenn man sich nämlich das erste Mal beim Prototype Fund bewirbt für eine Bewerbung, dann für eine Förderung, dann beantwortet man, glaube ich, 11 Fragen oder so und genau, sagt halt, okay, was will ich machen, warum will ich es machen, wie will ich es machen, mit wem will ich es machen, so relativ basic alles. Und genau, wenn das dann irgendwie erfolgreich war, dann geht es nochmal an so einen formalen Antrag, und da gibt es aber überall Unterstützung. Und das heißt, irgendwie Leute, die zuvor, glaube ich, also ich würde überhaupt nicht mehr auf die Idee gekommen wären, sich für so öffentliche Fördermittel zu bewerben, haben auf einmal eine reelle Chance, die zu erhalten, auch ohne irgendwie schon so Förderprofis zu sein.
Und
so.
Ohne einen Juristen an der Seite zu haben.
Ganz genau, nämlich. Und das ist schon was sehr Besonderes. Darüber hinaus ist ja die Förderausrichtung so, dass wir eben innovative Open-Source-Software fördern, die halt gesellschaftlichen Mehrwert hat. Das ist, davon gibt es jetzt mittlerweile auch mehr Förderprogramme, die sich so in diese Richtung bewegen, und der Prototype Fund war da aber 2016, würde ich sagen, die Nummer eins auf jeden Fall in Deutschland. Genau. Und was auch noch relativ besonders ist, ist, dass es halt in dem Förderprogramm jetzt nicht so krasse Checks and Balances gibt wie in anderen Programmen, sondern es ist halt ganz offiziell ein Raum zum Ausprobieren und ein Raum zum Experimentieren für die Menschen, so die der Inhalt der Förderrichtlinie ist ja offiziell das Innovationspotenzial in der Zivilgesellschaft zu erhöhen, glaube ich. Es ist jetzt nicht genau der Wortlaut, aber so oder so ähnlich. Und das ist halt auch das Besondere, dass wir halt wirklich den Geförderten die Gelegenheit geben, auszuprobieren, und es nicht eben von Anfang an feststeht, okay, am Ende muss da diese Beta-Version stehen oder so. Sondern die Leute sind schon explizit dazu eingeladen, sich auszuprobieren, und auch Scheitern ist eben erlaubt.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass unser Geld nicht einfach aus dem freien Himmel kommt, sondern tatsächlich sind wir ja vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Das heißt, es gab mal eine politische Entscheidung zu sagen, wir wollen das Geld investieren in die Zivilgesellschaft, in Innovation, in kleine Softwareprojekte. Wir wollen das Geld nehmen und dort reinstecken. Aber damit sind wir als Team und auch die Förderung des Prototype Funds ja auch, sage ich mal, abhängig von der Hand des Staates, wie es so schön heißt. Vielleicht kannst du ein bisschen darauf eingehen, oder könnt ihr ein bisschen darauf eingehen, was daraus für Probleme auch entstehen können. Also ist es dann, wie sehr ist man dann abhängig von dem Gutwillen des Staates, oder ist es, hat man, wenn man das einmal geschafft hat, eine relative Freiheit oder Unabhängigkeit, das Geld dann auch auszugeben?
Ja, also ich würde da gar nicht von Abhängigkeit sprechen. Also es ist ja einfach so, dass, wie Patricia es gerade gesagt hat, wir sozusagen der Mittler sind zwischen der Politik und den Entwicklerinnen aus der Zivilgesellschaft und das ist natürlich immer ein Prozess, der ausgehandelt wird. Wie ist das jetzt am besten, wie macht man das am besten? Ist das sinnvoll? Also deswegen gab es ja auch diese Evaluation. Und ich denke mal, wo Geld fließt, gibt es immer Abhängigkeiten. Beim Prototype Fund bei den Geförderten, die sind recht frei, sobald sie eben diese Förderung bekommen haben. Also das ist ja eben auch dieser Experimentierraum. Und die Förderung an sich ist natürlich, die gibt es immer für 2 bis 4 Jahre, wird die von der Politik beschlossen und dann eben auch immer wieder überprüft. Und man kann das als Abhängigkeit darstellen, aber ich würde sagen, dass es eigentlich ein ganz normaler demokratischer Prozess ist, wenn es um Steuergelder geht.
Ja, total. Ich würde mich da dir anschließen und ich finde auch eben, also genau, das ist, also was wir machen, ist ja irgendwie nach der Förderrichtlinie irgendwie im öffentlichen Interesse. Irgendwie finde ich dann auch so diese öffentliche Förderung, die irgendwie öffentlichen Code am Ende produziert. Also irgendwie aus für mein Empfinden geht das irgendwie eh alles total gut zusammen. Und es ist genau schon auch so, dass wir jetzt irgendwie die Zusammenarbeit mit dem Fördermittelgeber immer als sehr vertrauensvoll und auf Augenhöhe auch erlebt haben, so dass das immer total gut geklappt hat. Plus, man muss auch sagen, also ne, so klar, das Geld fällt nicht vom Himmel, so was ist denn die Alternative? So klar, dann gibt es irgendwie sowas wie irgendwie so Corporate Funding. Das ist vielleicht auch, muss man vielleicht auch wissen, ob man sich die Schuhe anziehen will. Also dann ist man irgendwie auch, also, glaube ich, so ein bisschen abhängig vom irgendwie Image des Unternehmens beispielsweise, das dann da Geld reingibt. Oder es gibt auch private Stiftungen, Familienstiftungen beispielsweise, wo es ja auch so ist, dass da die Boards dann relativ viel Mitspracherecht haben, beziehungsweise einfach Entscheidungsbefugnis, was dann auch sich ja oft sehr auf die Ausgestaltung der Förderprogramme im Konkreten ausgestaltet. Insofern sind wir dann eben mit so einer Förderrichtlinie von 2 bis 4 Jahren, die dann irgendwie festgelegt ist und für den Zeitraum, also wird auch nicht an der gerüttelt, ist das eigentlich eine sehr komfortable Situation, aus der heraus man gut irgendwie agieren kann und irgendwie auch gut diese Förderung umsetzen kann.
Ja, das macht eigentlich total Sinn, dass wir quasi dann alle 4 Jahre unabhängig für den nächsten Zeitraum beschieden worden sind. Mich würde trotzdem noch interessieren, hat das einen Einfluss zum Beispiel auch darauf, wie wir Projekte auswählen? Also ich habe so das Gefühl, man hat trotzdem immer im Hinterkopf so eine kleine Performance-Schere, die so ist, so ist das jetzt gut für das Image, ist das gut für den Impact oder so, diese, ne, diese Buzzwords, die man so im Kopf hat. Und ich habe das Gefühl, manchmal ist es so ein, so gar nicht, dass es explizit ausgesprochen wird, aber irgendwie so ein impliziter Druck, der irgendwie so weitergegeben wird. Versteht ihr, was ich meine?
Also es gibt natürlich ja immer sehr viele verschiedene Interessen bei solchen Programmen und es ist, glaube ich, grundsätzlich schon so, dass immer so eine Tendenz besteht, das niedrige Risiko zu wählen, also bei so Projekten auszuwählen danach, wie wahrscheinlich das ist, dass die dann tatsächlich auch Leuchttürme werden, mit denen sich die Politik, mit denen wir uns schmücken können als Prototype Fund. Aber es gibt ja beim Prototype Fund eine externe Jury, die das entscheidet und mein Eindruck ist nicht, dass die danach entscheiden, was für den Prototype Fund gut aussieht. Und insgesamt ist ja auch die ganze Ausrichtung des Prototype Fund nicht danach, dass die ausgewählt werden, die eh schon erfolgreich sind. Also es geht ja gerade darum, Personen, die keine Erfahrung haben mit Förderung und die ganz neue Ideen haben, die eben mit einem hohen Risiko einhergehen, zu unterstützen. Insofern würde ich nicht sagen, dass da diesem Druck nachgegeben wird, beziehungsweise dadurch, dass wie das Projekt und die Förderung ausgerichtet ist, gibt es sozusagen so ein Sicherheitsnetz gegen diese Tendenz.
Und vielleicht könnt ihr noch kurz erzählen, letztes Jahr wurde der Prototype Fund ja evaluiert und das klingt so nach so einer Schulbewertung. nach dem Motto Hop oder Flop, gut oder schlecht. Vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen reflektieren oder zurückblicken, wie ist es so abgelaufen? Also und was hat es so für Auswirkungen auch vielleicht so auf euch gehabt?
Genau, also es war ja eben eine externe Evaluation, also so eine Firma hat das gemacht, die vom Bundesministerium beauftragt wurde. Und die haben das sehr umfänglich gemacht. Also es gab viele, viele Workshops, viele Interviews mit uns, mit dem Projektträger, mit ehemaligen Geförderten, mit JurorInnen, mit Leuten, die sich beworben haben und nicht angenommen wurden. Also es war irgendwie ein sehr umfassender Prozess. Und der Bericht, der da am Ende rauskam, war dann schon sehr positiv.
Yes.
Ja, genau. Also wenn man diesen Bericht trauen kann, dann funktioniert der Prototype-Fund ganz gut und schafft es eben genau beispielsweise gut, die FOSS-Community, also die Open-Source-Community in Deutschland irgendwie anzusprechen und zu aktivieren. Und genau, es wurde natürlich aber auch geschaut, was für Dinge gibt es, an denen man nochmal schrauben könnte, die irgendwie besser laufen könnten. Und das war dann natürlich für uns auch total interessant, weil wir da über die letzten Jahre natürlich Vermutungen aufgebaut haben und dann auch so, sag ich mal, anekdotisch Beweise gesammelt mit irgendwie Alumni und Alumni, die wir irgendwie dann nochmal wieder getroffen haben oder so. Und eine Sache, die dabei rauskam, ist, dass es irgendwie wünschenswert wäre, wenn man es irgendwie schafft, die Förderprojekte noch mehr zum Beispiel mit potenziellen NutzerInnen zu verbinden oder aber mit Organisationen, Institutionen etc., mit denen irgendwie so eine nachhaltige Kooperation aufgebaut werden kann. Und das ist tatsächlich sowas, was wir uns auch schon dachten. Und genau, da kommt man halt so ein bisschen dann dahin, auch wie läuft eigentlich genau diese Förderphase ab. Worauf legt man als Begleitforschungsteam, aber auch als Förderprojekt selbst dann so einen Fokus? Und wir erleben das zum Beispiel total oft, dass Projekte natürlich sehr in der konkreten Day-to-Day-Projektarbeit versinken, was ja klar ist, weil das ist das, wofür die irgendwie die Förderung bekommen. Und natürlich wollen die da irgendwie coden und ihr Projekt vorantreiben. Und deswegen versuchen wir schon immer sehr auch von Anfang an darauf zu pochen, dass sie sich bitte darüber Gedanken machen, wie es dann eben auch nach der Förderung weitergeht. Mhm. Und das würde ich sagen, fällt einigen Projektteams leichter und anderen fällt es schwerer. Und die Evaluation war jetzt aber nochmal irgendwie so ein schöner, schöner Anlass, so ein schöner Poke nochmal von außen, da wirklich nochmal mehr Wert auch drauf zu legen, dass die Geförderten sich eben frühzeitig darüber Gedanken machen, wie sie Leute ansprechen, wie sie irgendwie auch MitstreiterInnen finden und so weiter.
Ja, also ich bin ja beim Prototype Fund auch für die Begleitforschung zuständig und untersuche schon auch so ein bisschen empirisch, aber eben immer nur stichpunktartig sozusagen für die einzelnen Runden, wie das läuft. Und es war dann eben nochmal sehr aufschlussreich auch so eine ganz breit angelegte empirische Untersuchung, die zurückgeht bis zur ersten Runde und wirklich guckt, wie kann man das in Zahlen messen, was der Prototype Fund erreicht hat, wie lange Projekte bestehen und genau wie Patricia gesagt hat, was eben da noch ausbaufähig ist auch.
Und dieses Drumherum, was du gerade meinst, Patricia, also dieses alles, was nicht reines Coden ist, wie wichtig ist da Geld? Also wie wichtig ist quasi schon während der Förderung auch darüber nachzudenken, wie können wir damit Geld verdienen? Oder ist es eigentlich eher mehr ein, man sollte halt Communities bilden und Social Media bespielen oder eine Website haben, sich über Design Gedanken machen und das Geld kommt dann schon irgendwann?
Darauf kann man, glaube ich, nur ganz klassisch mit kommt darauf an antworten. Also es hängt irgendwie super davon ab, ob das irgendwie ein Projekt ist, was sich gleich ganz konkret an EndnutzerInnen wendet, weil dann ist es natürlich immer klug, irgendwie zum Beispiel mehr auf Design zu gucken und irgendwie mehr auf so Promo-Sachen zu schauen. Und wenn das irgendwie aber irgendeine API ist, die gebaut werden soll, die am Ende so einen Endnutzer niemals zu Gesicht bekommt, dann sind das vielleicht Sachen, auf die muss man irgendwie weniger Wert legen, aber man muss sich dann vielleicht an entsprechende EntwicklerInnen-Communities wenden oder auf Konferenzen gehen und so weiter. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, aber ich glaube, Sophia, du hattest das eingangs auch schon mal erwähnt, am Ende hängen halt sehr, sehr viele von den Sachen, die man irgendwie erstmal mit einem Blick von außen nicht so beziffern kann, trotzdem an Geld. Mhm. Also, weil egal wie, wenn man irgendwie Zeit darin stecken muss zu recherchieren, welche Communities man ansprechen will oder man muss zu Konferenzen fahren oder sonst was für Sachen machen, das kostet alles Zeit und ja, Zeit ist Geld, man kennt's ja.
Yes. Oder es kostet direkt Geld.
Oder es kostet direkt Geld, ganz genau. Wie zum Beispiel, wenn man irgendwie ein Logo haben will oder irgendwie ein Branding oder ja, rechtliche Beratung für irgendwelche Sachen. Ja, also genau, am Ende, also es besteht aus sehr vielen Faktoren und aus meiner Sicht sind aber alle mehr oder minder direkt auch mit Finanzen verbunden.
Ja, also in einer idealen Welt gäbe es natürlich dann eine Möglichkeit, mit dem Prototypen irgendwo hinzugehen und zu sagen, hier, jetzt habe ich gezeigt, es geht und jetzt brauche ich nochmal eine weitere Förderung, bis ich dann ein Geschäftsmodell aufgebaut habe, weil eben ja dieser Prototyp noch nicht einen zu diesem Punkt bringt, wo man in der Regel ein langfristiges Geschäftsmodell hat. Das ist aber leider nicht so. Also es gibt da eine Lücke. Es gibt nach dieser Prototyp oder wenn man dann in dieser Prototypphase gibt, ist sogar fast weniger Möglichkeiten, weil man dann eben nicht mehr sagen kann, ich mache hier was ganz, ganz Neues. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, dass man sich während der Förderung Gedanken darüber macht. Gleichzeitig will aber der Prototype Fund diesen Freiraum geben und guckt deswegen auch bei der Auswahl und der Bewerbung nicht darauf, dass man schon einen Plan hat. Und die meisten Geförderten haben auch, während sie in diesen 6 Monaten ihren Prototyp entwickeln, noch keine Idee, wie es danach weitergehen soll. Das heißt, es ist immer so ein Spannungsfeld. Wenn man was wirklich Innovatives, Neues machen will, sollte man sich eigentlich auch erstmal auf die Entwicklung dieses neuen Prototypen konzentrieren. Gleichzeitig ist es aber so, es gibt diesen idealen Zustand nicht, wo es dann Anschlussmöglichkeiten gibt, die wirklich nur für diesen Prototypen gemacht sind. Insofern ist es schon wichtig, sich Gedanken darüber zu machen und da ist schon auch ein Bedarf bei den Geförderten, dabei unterstützt zu werden. Das ist tendenziell nicht die Motivation, mit der die Leute kommen, aber es ist dann natürlich schon so, dass die meisten es weitermachen wollen und deswegen gibt es zum Beispiel jetzt auch beim Prototype Fund mehr und mehr Unterstützungsmöglichkeiten wie Gründungscoachings oder spezifische Coachings, um auszuloten, was für mögliche Geschäftsmodelle es mit den jeweiligen Projekten gibt.
Ja, und da würde ich nochmal anschließen, da erlebt man zum Beispiel auch, dass das relativ fruchtbar ist, in dem Sinne, dass es, glaube ich, viele Leute gibt, die in die Förderung gehen und erstmal gar nichts davon halten, ein Geschäft sozusagen aufzubauen mit dem, was sie machen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir uns da hinstellen und sagen, ach doch, überleg doch aber mal und es wird ganz toll und mach das auf jeden Fall. Also wir vertrauen irgendwie schon darauf, dass genau die Leute es auch selbst gut einschätzen, aber es gibt dann doch auch immer mal Fälle, bei denen wir irgendwie das Gefühl haben, okay, ich glaube, da steckt eigentlich was hinter, mit dem man auch Geld machen kann. Mhm. Und es muss ja auch nicht so simpel sein wie, hallo, ich verkaufe jetzt meine Software und verdiene damit Geld, sondern es gibt ja irgendwie dann Software-as-a-Service-Modelle. Oder wir haben ein Projekt gefördert, das einfach Daten, die in dem Projekt sozusagen erstellt werden, also Open Sanctions heißt das Projekt, einfach unterschiedlich lizenziert, wenn es zum Beispiel von kommerziellen NutzerInnen genutzt wird eben. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle, wie man Geld damit verdienen kann. Und da haben wir jetzt schon mehrfach erlebt, dass Geförderte, die erst super skeptisch dem gegenüber waren, nach so einem Coaching oder so einer Beratung sich das nochmal überlegt haben und dann auch eben diesen Weg gegangen sind.
Ja, ich finde das Spannungsfeld, das du gerade angesprochen hast, Sophia, total interessant. Dieses, einerseits wollen wir Leuten ermöglichen, sich auszuprobieren, einfach erstmal zu gucken, funktioniert das überhaupt und einfach quasi Code zu schreiben und es zu machen. Und wir wollen Leute ja auch nicht zwingen zu sagen, du musst jetzt dein Geschäftsmodell machen, du musst jetzt, ne? Und andererseits ist es manchmal ja total sinnvoll, quasi schon darüber nachzudenken, okay, in einem halben Jahr bin ich nicht mehr beim Prototype Fund, dann muss ich mir irgendwie anders überlegen, wie ich mein Geld verdiene. Entweder bin ich wieder in irgendeinem Job oder ich bin weiter als Freelancer oder whatever. Und das ist ja schon auch interessant, dann quasi diesen Leuten auch einfach an die Hand zu geben, hey, guck dir das doch mal an. Vielleicht ist eine Gründung ja interessant. Dann lass uns doch nochmal kurz zurückblicken. Wir haben jetzt fast 370 Projekte gefördert. Zuerst einmal die Frage, was hat sich so bewährt? Also sind es wirklich die Projekte, die Geld gemacht haben, die jetzt langfristig sich durchgesetzt haben? Oder gibt es auch Projekte, die quasi Community getragen sind oder wo es einfach fertig entwickelt, in Anführungszeichen, und irgendwo hingemercht wurde, wo es jetzt glücklich vor sich hin lebt?
Ja, also genau, darüber hatten wir jetzt noch nicht so viel gesprochen, aber eine Alternative dazu, dass man selbst ein Geschäftsmodell aufbaut, ist natürlich sein Teilprojekt in ein größeres Community-Projekt aufgehen zu lassen. Dafür muss das eigentlich am Anfang schon so angelegt sein, dass es irgendwo anschließt, und das ist auch ein ganz sinnvoller Weg im Sinne des Open-Source-Gedankens. Und das ist tatsächlich auch, was circa ein Drittel der Projekte anstrebt oder macht, ihren Teil in ein größeres Projekt aufgehen zu lassen. Das hat sehr viele Vorteile. Also einmal, dass es eine größere Community schon gibt, die Strukturen hat, die das weiterentwickelt, und auf dem auch eine Nutzerbasis, was dann wiederum es einfacher macht, auch Geld zu akquirieren, sei es jetzt von Unternehmen oder von Fördergebern. Also das ist ein ganz wichtiger Weg, ist aber natürlich auch leichter, wenn man schon vorher Kontakte hat zu diesen Communities oder eben ganz verstärkt am Anfang der Förderung beginnt, diesen Kontakt aufzunehmen.
Gibt es da ein Beispiel? Also mir fällt jetzt Nextcloud Collectives ein, glaube ich, oder? Ist das?
Ja, das ist ein wichtiges. Es gibt auch ein Projekt, was im CubesOS Ökosystem angedockt ist. Es gibt
Es gibt zum Beispiel auch, also war irgendwie, ich glaube, das ist jetzt schon so 4 Jahre her oder so, da haben wir auch ein Projekt gefördert, das heißt Close Lid to Encrypt, was denn dafür sorgt, dass irgendwie Linux-Festplatten sich verschlüsseln, wenn man halt den Deckel zuklappt, sozusagen vom Computer.
Das, ja. Und das lebt jetzt glücklich im Linux-Kernel vor sich hin?
Soweit ich weiß, führt das ein angenehmes Leben im Linux-Kernel.
Das ist ja super. Und ja, da gibt es dann andere Leute, die sich darum kümmern, dass das weiterentwickelt oder so zumindest, ich sag mal, weiterentwickelt ist vielleicht das falsche Wort, sondern einfach maintained.
Ja, genau.
Okay, ja, interessant.
Es gibt aber auch Projekte, die selbst Communities aufgebaut haben. Also es ist schon möglich, es ist nur deutlich schwieriger natürlich. Also zum Beispiel Drip hat eine ganz, also kleine, aber eine aktive Community, die es vorher nicht gab und die aufgebaut wurde mit Beginn der Förderung durch den Prototype Fund.
Okay, und jetzt haben wir so viele Projekte gefördert. Ist nicht langsam gut? Also ist nicht langsam alles innovationiert, auserfunden, was es so gibt?
Mein Eindruck ist nein. Also wir hatten jetzt allein, also jetzt ist ja Mai, das heißt bis Ende März hatten wir die letzte Bewerbungsrunde. Und da sind nochmal 327 Bewerbungen eingegangen, was dafür spricht, dass Leute weiterhin Ideen haben. Klar, wir haben irgendwie schon viel gefördert, aber ich sag mal, allein ist es ja so, dass irgendwie viele von den Ideen, die auch schon gefördert wurden, sich vielleicht irgendwie auch nochmal weiterentwickeln und es da irgendwie nochmal Sinn ergibt, nochmal sozusagen drauf zu entwickeln. Also allein das ist irgendwie was, wo ich glaube, dass es sich lohnt, nochmal weiter zu fördern. Und darüber hinaus es ist ja so, dass, also das ist jetzt irgendwie eine sehr banale Phrase, aber dass er, sag ich mal, auch Technologie unseren Alltag immer weiter durchdringt. Und es auch zusätzlich natürlich allgemeine Technologieentwicklung immer weiter geht, jetzt irgendwie Stichwort Gen AI, an der auch wir wirklich nicht vorbeikommen. Und dass es dann schon auch so ist, dass irgendwie allein aus diesen Bereichen immer mehr Bewerbungen nochmal kommen. Also jetzt der letzte Trendbericht, den Sophia geschrieben hat, ging eben auch genau zum Thema Gen AI und da erreichen uns jetzt auch einfach sehr viele Bewerbungen nochmal, die entweder wirklich sich mit generativer KI beschäftigen oder irgendwelche Technologien bauen, mit der man das auch so ein bisschen so überprüfen oder da Bias herausfiltern kann und so. Also allein so mit neuen emergenten Technologien gibt es immer wieder neue Projektideen, die auch lohnenswerterweise gefördert werden können. Also es gibt natürlich irgendwie viele Möglichkeiten, wie Projekte versuchen können, sozusagen aus sich selbst heraus nachhaltig zu werden, indem sie irgendwie nochmal weiterentwickeln, neue Förderungen bekommen, ausgründen, sich irgendwo anschließen, Communities, bla bla, so wir haben es alles gesagt. Und dann besteht aber auch zusätzlich wirklich immer noch die Notwendigkeit, einfach Geld in die Maintenance von gerade Open-Source-Software zu stecken. Also es gibt jetzt in den USA mit dem Open Technology Fund seit, ich glaube, letztem Jahr so ein, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was er heißt, irgendwie Sustainability FOSS Fund. Ich weiß nicht ganz genau, aber auf jeden Fall fördern die halt Open-Source-Projekte, die seit mehr als 3 Jahren bestehen, die irgendwie mehr als 4 Weiterentwicklungen pro Jahr haben. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie sie das beziffern. Ich glaube nicht mit nur mit Commits, aber so irgendwie, also die haben halt so ihre verschiedenen Messlatten, die sie da anlegen und fördern dann halt ganz explizit mit nicht unerheblichen Summen FOSS-Projekte, die es schon lange gibt und die aber weitergehen müssen. Und ich glaube, das ist auch logisch, dass es das auch über die USA hinaus, obwohl die auch international fördern, aber dass es davon einfach mehr braucht, weil es gibt einfach Open-Source-Software, die so essentiell ist für alles, was wir jeden Tag am Computer und am Handy machen, die einfach weiter gefördert werden muss.
Ja, das finde ich, das stimmt total. Aber was ich eigentlich interessanter finde, ist quasi, ist, meiner Meinung nach bräuchte es eigentlich auch noch eine Middle Ground Förderung quasi zwischen, okay, diese ganzen Innovationsförderung. Ich habe das Gefühl, da gibt es mittlerweile ja auch mehr Projekte, die so auch noch mal themenspezifischer oder so sind, so nach dem Motto, wir machen mal Innovation, ein Jahr, halbes Jahr, einfach mal irgendwie kleine Projekte, ein bisschen was machen, einfach Leuten Freiraum geben, ne? Und dann gibt's eben genau diese Förderung so, okay, du bist schon 3, 4, 5 Jahre da, du bist irgendwie total etabliert, du bist irgendein Software-Library, die von so vielen Leuten genutzt wird, dass wenn eine Schwachstelle bei dir ist, wir alle ein Riesenproblem haben und deswegen fördern wir dich mal besser. Das sind so, glaube ich, so die beiden Pole, die es so gibt. Und eigentlich bräuchte es ja noch was so in der Mitte, so Sachen, die on the edge zum Erfolg sind, aber noch nicht so ganz da sind oder wo es noch nicht abzusehen ist, wann schlägt das durch, ne? Also ich denke irgendwie so an, ich weiß nicht, sowas, naja gut, Big Blue Button war vielleicht abzusehen, dass das irgendwann mal groß wird, aber so eine Projekte, ne, die schon irgendwie da sind, aber die jetzt noch nicht, also vor Corona quasi, war Big Blue Button, glaube ich, kein Produkt, das jetzt so die Massen begeistert hat und dann auf einmal war es so innerhalb von einem Tag das Ding und so dazwischen irgendwie nochmal so eine Ebene zu haben von, okay, wir machen irgendwie Open-Source-Tech, gerade mit Gemeinwohlinteresse, das irgendwie aber so mittelgroß ist. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Also und Big Blue Button ist da vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel für so ein Projekt, was ja auch eigentlich eine klare Zielgruppe auch hat, wo institutionell das unterstützt werden könnte, auch jetzt nicht unbedingt im Förderrahmen, aber Big Blue Button wird ja auch viel an Universitäten, Schulen und so weiter genutzt. Also diesen Schritt zu schaffen von Idee und Prototyp hin zu vielleicht auch mehr öffentlichen Einrichtungen, die das dann tatsächlich nutzen und unter deren Schirmherrschaft das auch weiterentwickeln kann, das ist auf jeden Fall eine ganz große Aufgabe.
Okay, ja, vielen Dank. Ich nehme ganz viel mit. Vor allen Dingen, Geld ist wichtig, aber nicht alles. Mhm. Und wir machen weiter. Vielleicht sind das so die Kernbotschaften von heute. Vielen Dank euch für das nette Gespräch.
Danke dir.
Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Da rede ich mit Boris über Firmen und wie Firmen und Open Source eigentlich zusammengehen. Oder nicht. Findet es heraus in der nächsten Folge. Bis bald. Boah, ich kann auch Outro spielen.